Einen schönen guten Tag wünsche ich euch und einen frohen Erntefest-Gottesdienst-Tag oder wie man das so nennen kann. Schön, mein Name ist Heinrich Weidmann, ich bin nicht zum ersten Mal da, aber für die, die mich zum ersten Mal sehen, ich komme öfter mal hierher, ich wohne in Reiskirchen, meine Frau und ich, wir waren zusammen über fast 40 Jahre in Südafrika in den Stadtmissionen tätig und jetzt bin ich Pastor oder Prediger im Ruhestand und helfe gerne da und dort, wo nötig. Herzlichen Dank euch Sängern und hier für dieses schöne Lied von den Vögeln und von der Versorgung Gottes. Das zielt in die Richtung der heutigen Predigt und des Themas, das ich euch hier so mitgegeben und der Stefan das schon vorgelesen hat, Erntedank oder Erbschaftszank. Zunächst mal ein paar Gedanken zum Thema Erntedank. Das ist ja nun ein Fest, das in vielen Ländern auf der ganzen Welt gefeiert wird und ist sowohl kulturell als auch religiös eines der bedeutendsten Feste im Jahresablauf. Menschen wollen damit ihre Anerkennung, auch ihre Dankbarkeit ausdrücken für die Ernte und letztlich damit auch für die Nahrungsmittel, die wir dadurch zum Leben haben. Wie der Name schon sagt, Erntedankfest, steht der Dank in der Mitte. Ernte und Fest und der Dank ist dabei in der Mitte. Das ist allerdings heute nicht mehr so ganz selbstverständlich. Denn Erntedank, die meisten Menschen erleben ja Ernte gar nicht mehr. Ich wage zu behaupten, dass das meiste von dem, was hier auf dem Altartisch ausgelegt ist, nicht selbst geerntet ist, sondern wahrscheinlich selber gekauft. Ja, die Leute nicken, schön, ne? Ja, gut so. Ja. Die meisten Menschen wissen heute gar nicht mehr, welche Mühe und Arbeit eigentlich hinter einer Ernte steht, von welchen äußeren Einflüssen auch eine Ernte abhängig ist. Wir kaufen unsere Milch, unsere Eier, das frische Gemüse und das Brot im Supermarkt. Und da ist alles, was wir brauchen, immer vorhanden. Mehr als genug. Das meiste Obst kommt aus fernen Ländern. Und das Fleisch, da machen wir uns keine Gedanken. Die Hauptsache ist es billig. Woher es kommt, spielt dabei weniger eine Rolle. Nur ein paar Leute machen sich die Mühe, darauf zu achten, wo kommt das eigentlich her? Unterstütze ich damit einen Landwirt oder einen Bauern in unserer Nähe? Und wenn das der Fall ist, dann sagt man, warum ist denn das so teuer und das andere ist so billig? Ja, so geht es uns. Die meisten von uns haben ja heutzutage mit Landwirtschaft und dem, was damit zusammenhängt, eigentlich nicht mehr viel oder wenn, dann nur peripher etwas zu tun. Immer weniger Leute haben einen Nutzgarten, in dem sie ihr Gemüse und so ein bisschen zum Lebensunterhalt anpflanzen, lieber glatt machen, Gras drüber, zwei- oder dreimal im Jahr mähen, hat man nicht so viel Arbeit damit. Ja. Die Zeiten des Saisonobstes, Äpfel im Herbst, Erdbeeren und Kirschen im Frühjahr, das ist eigentlich vorbei, weil es alles über das ganze Jahr gibt. Aus aller Welt werden die Früchte und das Obst herangeflogen und herangefahren. Ja, alles ist machbar, alles verfügbar. Alles scheint selbstverständlich zu sein. Und deshalb die Frage, wofür denn eigentlich dankbar sein? Müssen wir für die Fluggesellschaften und die Shipping Companies dankbar sein, die uns das Zeug über die Weltmeere herbringen? Oder für wen? Oder was? So ist es auch kein Zufall, dass an vielen Orten nicht mehr ein Erntedankfest gefeiert wird, sondern einfach nur ein Erntefest. Der Dank fällt dabei weg, weil man sich fragt, wofür, wozu, warum. Die Hauptsache ist, es ist genug da. In der Bibel wird das Erntedankfest zwar nicht als solches explizit erwähnt und als eins der großen Feste vorgeschrieben oder angefeiert, aber es gibt einige bedeutsame Stellen, die den Wert und den Sinn und damit auch die Bedeutung der Ernte und vor allen Dingen auch der Dankbarkeit Gott gegenüber hervorheben und dafür dann eben auch die Bedeutung des Segens, der damit einhergeht. Und ich möchte dazu nennen, einfach nur mal, mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Jawohl. Da ist im 3. Buch Mose und im 5. Buch Mose wird jeweils darauf hingewiesen, dass dieses Fest, eigentlich geht es da um das Laubhüttenfest, das aber eng mit der Erntezeit verbunden ist und erinnert einerseits an die Zeit der Wüstenwanderung und der Versorgung Gottes durch sein Volk und dann andererseits die Bedeutung für die Ernte wird dabei hervorgehoben. Und wir lesen dort am 15. Tag des 7. Monats, das ist also der Oktober, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr 7 Tage dem Herrn, eurem Gott, das Fest halten. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Bis heute ist dieses Fest im Oktober, das sogenannte Laubhüttenfest, das dann über eine ganze Woche gefeiert wird, eine Gemeinschaftsfeier. Familie und Freunde kommen zusammen, campieren in Zelten, sind dabei fröhlich und dankbar für Gottes Versorgung und durch die Ernte, die ihnen die Lebensmittel zur Nahrung gibt. Sie sind auch dankbar für die Bauern und für die Landwirte, die auf Hoffnung ausgesät, die Felder bestellt und mit viel Mühe und Arbeit dann die Ernte einbrachten. Heute geht es den mehr umweltbewussten Kommunen und Organisationen um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das ist richtig. Und verantwortungsbewusste Leute, für denen liegt viel drauf, dass wir auch unsere Ökosysteme erhalten und dass wir nachhaltige Nahrungsmittelproduktion haben. Und viele Bauern und Landwirte, jedenfalls die ich kenne, die sind darauf bedacht, weil sie nicht den Boden ausbeuten wollen, sondern im nächsten Jahr auch gerne noch säen möchten und in 3 Jahren oder in 5 Jahren ebenso. Der wichtigste Aspekt für eine ertragreiche Ernte ist jedoch Gott. Denn er hat verheißen, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt also, ohne Gottes Segen geht eigentlich nichts. Und deshalb hat Mose schon dem Volk geboten und hat ihnen gesagt, wenn du gegessen hast und wenn du satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielt seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. So steht es im 5. Buch Mose. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Das ist die Weisung. Und deshalb ist es auch eine gute Gewohnheit, vor und oder auch nach dem Essen innezuhalten und an Gott zu denken und ihn mit einem Dankgebet zu ehren. Schade, dass das in vielen Häusern und Familien nicht mehr, ich sage mal in Anführungsstrichen, Tradition ist, eine Gewohnheit. Wir haben es unseren Kindern beigebracht und gepflegt und unsere Kindeskinder, inzwischen haben wir auch ein paar Enkel, die sagen es auch weiter, so wie wir es in der Psalmlesung gehört haben. Kinder und Kindeskinder werden das dann lernen. Wenn sie es von uns nicht lernen, von wem sollten sie es dann lernen? Dass wir täglich zu essen haben, dass reichlich an Nahrung vorhanden ist, ist nicht nur Mühe des Bauern oder des Landwirtes, der die Erde bearbeitet, sondern ist eben im Wesentlichen ein Segen Gottes. Wir können es nicht machen. Wenn Gott nicht gesagt hätte, solange die Erde steht, soll es nicht aufhören. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Wir würden keine Ernte mehr einbringen, wenn dieser Segen Gottes aufhören würde. Ich mache mal einen Szenenwechsel. Einfach mal, damit wir eine andere Perspektive bekommen. Was ist, wenn Gott dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, so wie es in diesem Segensspruch von Mose ausgesagt ist? Was macht man dann damit? Wir haben in diesem Lied von den Vögeln sehr eindrücklich gesehen, dass keiner der Vögel hier irgendetwas macht, um das, was er zum Leben braucht, zu schützen, zu bewahren, zu behüten, einen Zaun drum zu ziehen oder das irgendwo dick einzupacken oder zu verteidigen gegen irgendwelche anderen Feinde oder Eindringliche. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wer noch nie Streit gehabt hat, der hat noch nicht geerbt. Ach, Sie lachen, schön. Anscheinend ist das bekannt. Nur als Sprichwort oder vielleicht sogar als persönliches Erlebnis? Das ist zwar eine zynische Feststellung, die aber trotzdem auch mit viel Wahrheitsgehalt geladen ist. Wer noch nie Streit gehabt hat, der hat noch nicht geerbt. In dem Predigttext, der für dieses Jahr für das Erntedankfest vorgegeben ist. Manchmal gibt es ja Gottesdienstbesucher, die lesen schon mal vorher im Losungsbüchlein, was ist denn der Predigttext für heute? Steht Lukas 12, die Verse, wie viel? 13 bis 21. Ich lese mit Ihnen Lukas 12, 13 bis 23. Dort heißt es, es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber, also Jesus, sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, sehet zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorget euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Das ist der Predigttext für diesen heutigen Sonntag, über den in vielen Kirchen und Gemeinden gepredigt wird. Ein Problem, das ich dabei sehe, ist, dass in den meisten Kommentaren oder Anregungen und Auslegungen dazu sehr schnell die Ausleger sich auf das Gleichnis konzentrieren, das Jesus erzählt von dem reichen Kornbauern. Aber so sehr dieses Gleichnis auch in der Mitte steht, dieses Textes, der Zielpunkt ist es nicht. Denn der Fokus liegt eigentlich ganz woanders. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Das ist uns auch bekannt. Und Gottfried Keller, der schrieb die Novelle mit dem Titel Kleider machen Leute. Essen, Trinken und Kleider bestimmen ja heute vielfach auch unser Leben. Darauf kommt es an. Und für mich war die Frage, was will Jesus hier mit diesem Text sagen? Damals, diesem Mann, der zu ihm kam und ihn fragte oder bat, Herr, teile doch bitte das Erbe mit mir, sag meinem Bruder, der soll das mit mir teilen. Und indem er dann zu den umstehenden Menschen sagt, dass keiner nur vom Essen und vom Trinken und von der Kleidung lebt. Was will Jesus sagen? Da ist nun ein Mensch mit der Aussicht auf ein Erbe. Dem ging es nicht um Erntedank, sondern wahrscheinlich ist der Anlass für diese Frage an Jesus oder für diese Bitte eher ein Erbschaftszank. Denn wenn es ums Erben geht und man ist sich einig, dann braucht man keinen Erbschlichter, sondern man zieht erst einen zu Rate, wenn man irgendwo um das Zeug sich reißt. Das heißt also, dass die beiden Brüder sich wahrscheinlich nicht einig waren, wem wie viel zusteht. Und wahrscheinlich hatten sie auch keine gute Beziehung zueinander, um das zu klären. William Barclay, ein Ausleger, der meinte, dass diese Erbangelegenheit in beiden Brüdern ein Verlangen geweckt hat, dass sie wie gefräßige Wölfe an der Beute der Familie zerren. Jeder will für sich von dem, was da ist, das meiste oder das Beste haben. Und Jesus verweigert die Bitte und sagt, ich bin hier nicht euer Erbschlichter, denn Erbaussichten und die Tendenz oder haben die Tendenz, gierig zu machen, rechnerisch zu machen, streitsüchtig zu machen. Immer wenn es ums Erbe geht, geht es um das Haben wollen. Und damit verbunden um Gier. Jesus kam nicht als Richter für Erbangelegenheiten auf diese Erde, sondern er ist der Retter, der Heiland der Menschen. Ihm geht es um die Seele der Leute, um deine und meine Seele. Denn das Leibliche und das Erbliche, das wird vergehen, das hält nicht lang. Und der eigentliche Feind dieses Menschen, der da Jesus bittet, um das Erbe zu schlichten, der eigentliche Feind ist nicht sein Bruder, sondern der eigentliche Feind sitzt in seinem Herzen. Das ist die Gier. Die Gier nach mehr. Und deshalb mahnt Jesus und sagt in diesem Gleichnis, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Habgier, griechisch Pleonexia, ist das Verlangen und der Trieb, immer mehr besitzen zu wollen, immer mehr haben zu wollen, mehr Geld, mehr Wertanlagen, mehr Immobilien, mehr Vorräte, mehr von diesem, mehr von dem. Und dann wird immer ausgerechnet, wie lang das einem halten könnte. Wenn ich mit dem und dem so und so viel, dann geht das für die und die Jahre. Deshalb, liebe Seele, jetzt hast du für die nächsten Jahre genug. Und werden die nächsten Jahre kommen? Gott bezeichnet diesen Mann als Narr. Unverständig ist eigentlich das Wort, das damit eingeflochten wird. Was befriedigt die Seele? Nicht das, was wir haben. Nicht das, was wir uns anhäufen. Man kann nicht genug haben. Die Gier wird immer mehr haben wollen. Es wird keiner durch irdische Güter befriedigt. Guckt euch die Leute an, die viel haben. Sind sie glücklich? Sind sie besser dran? Haben sie es leichter? Wir wissen es nicht. Motten und Rost können sie fressen. Das sind langsam arbeitende Dinge. Aber wie schnell Hab und Gut vergehen kann, habe ich persönlich an Freunden und guten Bekannten aus Südafrika erlebt. Ich war ja jetzt, im Juli waren wir unten und hatten in Pretoria die 40-Jahr-Feier miterlebt und Menschen besucht. Der eine, der uns damals geholfen hat im Juli, dort wo er wohnte, ist ein Feldfeuer. Wir sehen es ja manches Mal an den Fernsehen, wenn dann so Wald- und Feldbrände sind, Feldfeuer gekommen, hat die ganze Ortsanlage, wo er wohnte, dem Erdboden gleich gemacht und er und seine Frau standen nur mit den Klamotten, die sie am Leibe hatten, dann vor dem Aschehaufen ihres Hauses, ihres Besitzes, ihres Habs und Gut, alle Pässe, alle Papiere, alles Münzen, alles Geld, alle Möbel, alles weg, nur noch Asche. Mein Pastorenkollege Martin Frische aus Kapstadt schrieb mir vorgestern, dass unten in der Kap haben am vergangenen Wochenende fürchterliche Stürme gewütet. Sein Sohn Christian lebt dort in einem Ort in Stanford und er schickte mir das Foto. Hier ist das Haus unseres Sohnes, das haben sie letztes Jahr ganz neu renoviert, umgebaut, bis zur Fensterbank, alles unter Wasser. Und nicht nur sein Haus, sondern alle, die dort in dieser Niederung wohnten, ähnlich wie vor einigen Jahren im Ahrtal, alles weg. Nun, liebe Seele, hast du genug in deinem Vorratsspeicher? Ein Feuer, ein Regen, ein Hochwasser, ein Erdbeben, eine Katastrophe und alles ist weg. Und was hast du dann, liebe Seele? Was bleibt dir dann? Von deinem Erbe, von dem, was du erworben hast, von dem, was du dir angehäuft hast, von dem, worauf du dein Vertrauen gesetzt hast, dass du die nächsten Jahre und Jahrzehnte damit leben und überleben und gutes Leben haben könntest. Aus unserer Gemeinde in Pretoria auch einer, der ein wohlhabender Mann war, dessen Geschäft gute Renditen eingebracht hat. Als die auf das Rentenalter zugingen, er und seine Frau, hatten sie schon die Reise gebucht, wollten eine Weltreise machen, einmal jetzt mit, um die Welt zu reisen. Einen Monat bevor die Weltreise angetreten werden konnte, erlitt seine Frau einen Schlaganfall und war gelähmt. Und die Reise war dahin. Er sagte mir dann, alles, worauf wir gehofft haben, war mit einem Schlag ausgelöscht. Ein Jahr später ist seine Frau gestorben an den Folgen dieses Schlaganfalles. Er hatte sie dann noch gepflegt bis dahin. Hab und Gut und Geld und Wertanlagen konnten die Gesundheit der Frau nicht zurückgewinnen, konnten das Glück seines Lebens nicht erfüllen. Was ihm blieb, ist seine nackte Haut und das bisschen, was er hatte. Ihr lieben Freunde, ich will euch diese Beispiele nicht sagen, um euch Angst zu machen, sondern um die Realität vor Augen zu führen. Worauf vertraust du? Wem gehört dein Herz und dein Leben? Kennt ihr das Stichwort steinreich sein? Wir waren vor ein paar Wochen in Coburg und da ist ein Kollege von mir, Werner Krüger, Und der hatte in einem kleinen Büchlein über solche Redewendungen des alltäglichen Lebens geschrieben. Der schreibt: Steinreich. Herkunftsmäßig stammt dieser Ausdruck aus dem Mittelalter. Damals konnten sich nur die Adligen ein Haus aus Steinen leisten. Der Normalbürger baute mit Lehm und Stroh. Im späten Mittelalter, als normale Bürger die Möglichkeit hatten, aus dem Lehen herauszukommen, ihren Besitz zu erweitern und sich somit auch Steinhäuser bauen konnten, wurden diese Menschen häufig als steinreich bezeichnet. Schön. Wäre die Frage, wie viele heute unter uns steinreich sind, die sich im Laufe ihres Lebens mal ein eigenes Haus bauen konnten aus Steinen. Die Bundesregierung möchte es möglich machen, dass junge Leute und junge Ehepaare möglichst bald dazukommen, ein eigenes Grundstück zu erwerben und sich ein eigenes Haus zu bauen. Momentan sind die Baukosten jedoch sehr hoch und die Zinsen für Geldanlagen sehr, sehr dick, sodass sich kaum jemand leisten kann, ein Haus aus Steinen zu bauen. Wir leben im Lehen oder in Miete und von der Rente, die wir bekommen, und klagen darüber, dass es meistens nicht genug ist oder man gerade damit mal so auskommt. Steinreich. Jesus wendet sich an den Mann, der ihn um Hilfe bezüglich seines Erbes bat, und weist ihn auf die Narrheit und den Unverstand hin seines Lebens und erzählt damit eben die Geschichte von diesem reichen Kornbauern. Und die Frage für mich ist: Was will Jesus damit sagen? Was bewirkt die Gier in diesem Menschen, der fragt? Und was ist mit dem reichen Kornbauern? Was hat der falsch gemacht? Und was macht möglicherweise eben auch der Frager falsch? Das Erste: Er sieht nur sich selbst. Er verstand es nicht, sich um sein Herz und um seine Seele zu kümmern, sondern nur um materielle Dinge. Ihr lieben Freunde, wenn wir nur uns selbst sehen und nur auf das Materielle konzentriert sind, verlieren wir den Sinn des Lebens und den Bezug zu dem, wo wir eigentlich für geschaffen sind. Er will mit dem, was er erworben hat, seine Seele und seine Zukunft absichern. Ich habe es gesagt, es bringt nicht viel, diese Dinge. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch Schaden an seiner Seele nehme? Was passiert mit all dem, was du hast, wenn du stirbst? Deshalb der zweite Fehler, den er machte: Er kümmerte sich nicht um andere. In dem griechischen Text, dessen, was ich vorgelesen habe, kommt 12-mal das Ich, mein, meiner, mir, mich vor. Das heißt, er schaut nur auf sich. Er hat keinen Bezug zum Himmel und er hat keinen Bezug zu Gott. Und er sieht auch nicht die Menschen um sich herum. Alles, was er sieht und denkt, ist meine Scheunen, mein Korn, meine Vorräte, meine Seele. Ihr lieben Freunde, was siehst du denn? Und worum kümmerst du dich? Auch um dich? Deine Scheunen? Dein Sparkonto? Deine Vorräte? Dein Leben? Und dann kommt der Tod. Und du musst von Gott hören: Du Narr. Wer möchte so bezeichnet werden? Narr, das griechische Wort, heißt eigentlich unverständig. Das heißt, jemand, der das, was er eigentlich von Gott bekommen hat, zum Denken, nicht gebraucht in der Weise, dass er auch damit an Gott denkt, sondern vergeblich. Du Narr. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ernte Dank oder Erbschaftszank. Stehst du auch in der Versuchung, irdische Schätze zu vermehren, sie krampfhaft festzuhalten, darauf dein Auskommen zu bauen? Der Herr Jesus sagt, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Und darum sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und deshalb müssen wir fragen, wo ist denn dein Schatz? Und wo ist denn dein Herz? Ernte Dankfest und Gottvertrauen. Beides gehört zusammen. In dem Lied von den Vögeln, und ich empfehle euch, den Text tatsächlich mit nach Hause zu nehmen und sich diese Parodie noch einmal daheim in aller Ruhe durchzulesen. In dem Lied von den Vögeln können wir lernen, dass sie eine andere Bezugsquelle für ihr Auskommen haben. Und das sollten auch wir lernen, eine andere Bezugsquelle für unser Auskommen. Wem wird denn gehören, was du erwirtschaftet hast und angesammelt hast? Wem gehört dein Herz? Und was keimt in deinem Herzen? Was lebt denn da heraus? Gottfried Vogt, auch ein Ausleger, ich muss schon sagen, des letzten Jahrhunderts, hat in den 70er, 80er Jahren geschrieben, der schreibt, bringen die Felder guten Ertrag, wird deine Arbeit mit Lohn vergütet und zeigt sich das an deinem Kontostand, dann erkenne, dass du beschenkt bist, belohnt bist und bereichert bist. Sei dankbar dafür und vergiss nicht, von wem du das Leben hast, das heißt, wer dir das Leben gegeben hat. Und denke daran, für wen es bestimmt ist. Für dich alleine oder hat es eine größere Bestimmung? Und was das göttliche Ziel ist. Und deshalb, wenn du mit viel gesegnet bist, Gott dein Leben reich gemacht hat mit dem, was du zum Täglichen brauchst und noch ein bisschen mehr hast, dann gib großzügig. In den Sprüchen steht, wer reichlich gibt, wird gelabt. Und die Losung von gestern und der Lehrtext von gestern zeigen das, wo es heißt, besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Und im Hebräer 13 führt ein Leben frei von Geldgier oder frei von Gier generell und begnügt euch mit dem, was da ist. Und so schreibt der Paulus, an jedem ersten Tag der Woche legt etwas zurück, so viel möglich ist, damit ihr etwas habt zum Spenden und zum Weggeben. Denn wenn die Sammlung kommt, damit wenn ihr am Sonntag zum Gottesdienst geht oder wenn ihr unter der Woche seht Leute, die bedürftig sind, dass ihr etwas geben könnt. Teilt das, womit Gott euch segnet, auch mit anderen Leuten. Und ein weiteres ist, planst du für die Zukunft, dann denke an das Ende. Der gute Tipp ist, was lasse ich zurück? Für wen? Wenn du stirbst, frag dich, was lasse ich zurück? Dank oder Zank? Werden sich an deinem Grab die Nachlassen oder die Erben freuen oder streiten? Ich habe in meinem Leben an vielen Gräbern gestanden und habe in den Augen nicht nur Traurigkeit gesehen, sondern bei manchen schon das Verlangen nach dem Erbe. Und ich habe erlebt, wie Familien auseinandergegangen sind, Geschwister sich gestritten haben und zu Feinden wurden, dass sie bis heute einander nicht mehr sehen und einander nicht mehr begegnen. Planst du für die Zukunft, denke an das Ende. Es ist verantwortungsbewusst, ein Testament zu machen und mit den Erben darüber zu sprechen, wie man das aufteilen möchte. Und es ist gut, dabei auch die eigene Gemeinde oder sozialmissionarische Stellen dabei zu bedenken. Das nur einfach mal so als ein Tipp. Bist du mit viel gesegnet, gib großzügig, planst du für die Zukunft, dann denke an das Erbe, an das Ende und lebe im Vertrauen auf Jesu Zusage, der gesagt hat, es hat eurem Vater gefallen, euch das Königreich zu geben. Das heißt also, wenn Gott schon vorhergesehen hat, euch das Königreich zu geben, darum müsst ihr euch nicht mehr sorgen und nicht mehr kümmern. Und deshalb ist mein Schlussgedanke der aus den Reden des Mose an das Volk im Blick auf Erntedankfest. Gedenke an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, damit er hielt seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, und dass du darauf vertraust, dass der Herr, dein Gott, dich segnen wird in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Beherzigt es. Jesus ist der größte Schatz. Und wenn ihr den habt, dann könnt ihr auch mit dieser Prämisse leben. Das wünsche ich euch, einen gesegneten Erntetag, und lasst euch von den Vögeln etwas Gutes noch heute Nachmittag lernen, sorgenfrei, aber dankbar zu leben, mit einem weiten Herzen, damit man großzügig geben kann und auch das Ende weise bedenkt. Amen.